Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 26. Folge des Betreut Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ich bin heute wieder unterwegs. Und zwar bin ich in den heiligen Hallen von Frau Rita Hagedorn, wie bereits in der letzten Folge schon angesprochen. Ja, Frau Hagedorn wird uns heute etwas über den Hospizdienst und die Arbeit als ehrenamtliche Hospizdienstler nennen. Mal gucken, wie das ganz genau heißt. Das werden wir heute dann auch noch in dieser Folge erfahren. Genau, aber vielleicht vorab, wer ist Frau Hagedorn? Frau Hagedorn ist Jahrgang 49, ist aus Küritz. Ich glaube, soweit kann man das auch verraten, weil sie ist hier in der Region in Ostprignitz und auch darüber hinaus bekannt. Sie ist hat eine bewegte berufliche Vergangenheit von Buchhalterin über Prokuristin bis hin zur Bestatterin. Und aktuell führt sie eine Praxis für Energiearbeit und Lebensberatung. In diesem Teil rede ich mit ihr als Mitglied des Vorstandes des Hospizvereins Küritz e.V. und sie wird uns da als Gründungsmitglied sogar, und den Verein gibt es jetzt mittlerweile seit 11 Jahren, ein bisschen über die Arbeit des Vereines als auch ihre eigene Arbeit erzählen. So, jetzt habe ich wieder anderthalb Minuten gequatscht. Ich begrüße erstmal Frau Hagedorn. Hallo.
Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kreuzer, und ich freue mich, dass Sie hier in meine heiligen Räume angekommen sind und heil angekommen sind. Ja, und dieses Interview sehe ich natürlich auch als Werbung für unseren Hospizverein.
Das, dafür soll es auch sein. Genau. Wir werden auch noch die Möglichkeiten verlinken. Natürlich, wenn es um den Hospizverein geht, werden Sie dann in den Shownotes finden Sie dann weitere Informationen und Wissenswertes zum Hospizverein. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt rein. Ich habe mich jetzt im Vorfeld dieses Gespräches auch ein bisschen versucht zu informieren. Möchte Ihnen nicht alles vorwegnehmen, aber Hospizarbeit, ich habe gesehen, es gibt ambulante und stationäre Hospizarbeit. Mhm. Vielleicht erklären Sie erstmal, was ist überhaupt Hospiz? Was versteht man unter Hospizarbeit?
Also Hospiz kommt aus dem Lateinischen, steht für Herberge. Sterben ist ein wichtiger Teil des Lebens. Die Hospizbewegung besteht darin, das Sterben als Teil des Lebens wieder ins Bewusstsein zu rufen, um so mit dem Sterbenden und ihren Angehörigen ein würdevolles Leben bis zum Schluss zu ermöglichen. Hospizarbeit heißt nicht, und das ist wichtig, wir machen keine Sterbehilfe, wir begleiten.
Mhm. Und wo ist da der Unterschied zwischen Sterbehilfe und Sterbebegleitung? Wo
sehen Sie das? Sterbehilfe ist in Deutschland verboten. Mhm. Das ist also, ne, wenn ich da noch Hand anlege, Medikamente gebe oder Spritze, das ist Sterbehilfe. Und was wir machen, ist begleiten. Wir schauen auf Deutsch gesagt zu. Wir können mit unserer Anwesenheit, wir können ganz viel machen. Da komme ich nachher nochmal im Einzelnen drauf zu, was wir als Hospizbegleiter machen. Aber wir müssen ertragen, ne? Also begleiten auf dem letzten Weg.
Okay, also genau. Und jetzt hatten wir ja gesagt, es gibt diese stationäre Form und die ambulante Form.
Ja. Was wir hier mit unserem Hospizverein, unserem ehrenamtlichen Hospizverein in Küritz machen, ist die ambulante Hospizbegleitung. Das heißt, wir gehen nach Hause zu den Angehörigen, wir begleiten die Angehörigen, natürlich den Sterbenden, aber manchmal kann der im Sterben Liegende gar nicht mehr sprechen, sodass wir dann für die Angehörigen mehr oder weniger da sind, denen Hilfe geben. Und wir gehen aber auch ins Heim oder ins Krankenhaus, ne? Also je nachdem, wo wir angefordert werden. Und stationär ist bei uns zum Beispiel in Neuruppin. Ne? Wittenberge hat jetzt auch eröffnet, Gott sei Dank, weil Neuruppin ist immer schwierig, weil es gibt zu viele, die da es bedarf. Ne? Und da werden sie wirklich 24 Stunden die Sterbenden betreut. Aber sowas von liebevoll betreut, das können sie im Krankenhaus auf Palliativstation und so überhaupt nicht gewährleisten. Da ist mehr Personal, da geht es nach Wunscherfüllung. Also wenn sie da um 23 Uhr sagen, sie möchten eine Brühe haben, dann bekommen sie eine Brühe. Da wird auch nicht diskutiert. Mhm. Also ich kenne auch, ich war selbst ja auch schon da in Neuruppin, habe mir das angeguckt, habe auch meine Tante da begleitet, schon ein paar Jahre her. Aber meine Tante, und das höre ich auch von vielen, die sagen, das ist wie im Hotel. Ja, also man hat nicht das Gefühl, du gehst da zum Sterben hin, du wirst da wirklich ganz liebevoll aufgenommen und da wird auch gelacht. Es ist nicht so, dass man da mit einem traurigen Gesicht umherläuft.
Okay, also vielleicht einen Schritt zurück. Wie kommt man dazu, in ein Hospiz zu kommen? Also was geht dem da vor?
Also im Prinzip ist es so, dass es ganz oft von den Ärzten ausgeht, wenn die häusliche Gegebenheit, also ich sag mal, nicht jeder kann fliegen, muss man wirklich so sagen. Ne? Man kann nicht sagen, oh, der ist kalt oder halbherzig, nicht jeder kann fliegen. Man muss die Situation gucken. Oder wenn jemand ganz oben wohnt, ne, und dann schon beengt und wenn dann ein Pflegebett sein muss, kannst du nicht gewährleisten. Oder denn, also wie gesagt, oder so eine schwere Krankheit ist, dass du da überfordert bist, nicht 24 Stunden ne, am Bett stehen kannst oder gehst selbst noch arbeiten, wie auch immer. Denn ist Hospiz eine gute Möglichkeit, weil im Hospiz wirst du palliativmäßig betreut, das heißt, man kriegt auch viel mehr Medikamente. Das machen jetzt allerdings auch schon Ärzte hier zu Hause, das ist aber, das kann ich ja näher nochmal was zu sagen. Und wenn ältere Menschen sind, also eine Frau mit 71, also sagen wir mal, ich nehme mich als Beispiel, ne? Ich bin jetzt 71, werde 72, mein Rücken ist nicht der beste. Sollte mein Mann jetzt hier irgendwo pflegebedürftig sein und sterbenskrank sein, ins Hospiz kommt man nur, wenn man sterbenskrank ist, ne? Das heißt nicht, dass man sterben muss, da sind auch schon welche wieder rausgekommen, ist selten, ne? Aber passiert.
Das ist ein spannender Ansatz. Also das heißt, es gibt dann den Moment, wo ein Arzt sagt, aus meiner Sicht beginnt nun der Sterbeprozess, oder?
Ja.
Und dann in diesem Moment denkt man darüber nach, ob Hospizarbeit bzw. die Hospizdienste, ob das jetzt eine Möglichkeit wäre.
Ja,
genau. So verstehe ich es jedenfalls.
Ja, so ist richtig. Ne? Ganz oft wird es aber auch wirklich schon vom Krankenhaus so mehr oder weniger empfohlen. Aber wie gesagt, das Hospiz hat ja nicht so viele Betten in Neuruppin. Ne? Denn es ist auch manchmal, dass die Palliativstation, die haben auch in Neuruppin im Krankenhaus so eine Station, aber die sind da auch liebevoll. Und also die geben sich Mühe, aber es ist lange nicht so wie im Hospiz. Hospiz schon die ganzen Räume, ne? Die ganze Klima ringsherum hat wirklich einen Hotelcharakter. Ne? Und die Menschen sind doch besser aufgehoben. Und im Hospiz haben die Möglichkeit, als Angehöriger da zu bleiben. Können sie im Krankenhaus auch, aber das ist schwieriger. Ne? Ich kann ja mal zu Küritz noch was sagen, wo ich total begeistert war. Die hatten auch eine Begleitung, ne, da, und die haben den palliativmäßig behandelt. Der durfte da bleiben. Die Frau, die haben ein Doppelzimmer gekriegt, ne? Die Frau durfte auch da bleiben. Ne? Das war alles, also da war ich begeistert, dass Küritz da jetzt schon so weit ist. Und aber wird ihm zu wenig angeboten. Ne? Das sind dann so Ausnahmen. Wenn du hier operiert wurdest, du hast hier Chemo bekommen und es ist zu sehen, der Mann stirbt, war in diesem Fall so, ne? Dann haben sie ihn da gelassen. Also dann haben sie das eingerichtet, dass dieser Mann auch noch im Krankenhaus sterben konnte. Der musste nicht nach Neuruppin mehr. Ne?
Okay, das ist...
Ja, also das ist schon sehr human, wo man jetzt damit schon umgeht. Also das Ganze, als wir angefangen haben vor 11 Jahren, oder meine Vergangenheit, darum bin ich immer Hospizbegleiter geworden, war natürlich, da sind jetzt schon Welten dazwischen. Jetzt geht man schon wirklich würdevoller mit den Sterbenskranken um.
Genau, also im Prinzip können wir festhalten, wenn also festgestellt wird, es ist sterbenskrank, ist die Hospizarbeit eine Option, um diesen letzten Weg gut zu begleiten.
Gut zu begleiten.
Genau, also deswegen, wir sind ja auch immer, ich habe ja immer noch die Betreuer, also unsere Hörer im Kopf. Das ist natürlich dennoch gut, wenn man jetzt einen Ansprechpartner hat, der sich denn mit sowas dann auch auskennt. Also gehen wir jetzt da zurück und sagen, also wir sind jetzt im stationären Bereich, hatten Sie gerade erklärt. Ja. Sie im Verein machen das ja im ambulanten Bereich. Das heißt, Sie gehen dann nach Hause. Also wie sieht da Ihre Arbeit dann aus? Kriegen Sie einen Anruf von der Klinik oder kriegen Sie von den Verwandten quasi, wie kriegen Sie Ihre Fälle?
Also wünschenswert wäre, das Krankenhaus ruft an und sagt, wir brauchen eine Begleitung. Das wird Das passiert selten, also okay. Zu wenig. Schade, zu wenig. Ne? Pflegedienste könnten uns genauso anrufen. Pflegedienste müssen erstmal lernen, dass wir keine Konkurrenz sind. Zu Anfang war das sehr schwer, als wir angefangen haben, ne? Weil der Pflegedienst hat gedacht, wir nehmen Arbeit ab. Mhm. Ne? Machen wir nicht. Pflegedienst pflegt, wir begleiten. Weil wir würden niemanden waschen. Gut, steht ja ein Glas Wasser und derjenige möchte ein Glas Wasser, ne, dann gibt man natürlich auch mal ein Glas Wasser hin. Ne? Oder ne, man schwitzt und dann kann man mal abwischen. Aber wir pflegen nicht. Langsam hat es der Pflegedienst auch wirklich verstanden, dass wir nicht in Konkurrenz sind.
Okay.
Ja, aber vielleicht hat auch manch einer Angst, wenn wir kommen. Ne? Weil wir sehen ja dann auch ein bisschen mehr. Wir sehen auch, wie wird derjenige betreut.
Sie sehen auch die Defizite, ganz klar.
Genau.
Und sind dann halt mit, ja, dann auch mit Teil des Pflegesystems oder des Helfersystems dann auch drin. Ja. Ist verständlich. Okay, also Sie wären denn von der Klinik wünschenswert wäre, sagten Sie, und dann
der Es kommt vor, ne? Es passiert, aber meistens sind es die Angehörigen, okay. Die sich melden, ne? Aber es kommt auch schon vor, dass die Klinik angerufen hat.
Und die rufen Sie dann an und dann gibt es ein Erstgespräch?
Ja, dann gibt es ein Erstgespräch, ne? In unserer Koordinierungsstelle
wahrscheinlich, genau.
Ja, ne? Und also Frau Köppen oder Frau Günther gehen dann ans Telefon, ja. Und ne, die hören sich das dann erstmal an, nehmen die auch den ersten Kontakt auf, und dann gucken sie, welcher Begleiter würde da in Frage kommen. Weil die Chemie muss ja passen, Zeit muss da sein, ne? Weil wir sind ja alle ehrenamtlich, wir haben ja alle irgendwo eine Arbeit, eine Hauptarbeit, ne? Und das machst ja im Prinzip so in deiner Freizeit, die Begleitung.
Ah, okay. Und dann gibt es quasi das Erstgespräch. Und sind da denn immer die Betroffenen mit dabei oder erstmal mit den Angehörigen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ist unterschiedlich. Im Prinzip der Betroffene, weil der Betroffene, wenn er noch denken kann, wenn er noch da ist, entscheidet er, ja, ich möchte oder ich möchte nicht. Das gab auch schon mal, dass wir einen Anruf bekommen haben, ne, weil der Ehemann möchte für seine Frau eine Begleitung. War noch alles gut und nächsten Tag sagt, nein, ich möchte doch nicht, das machen wir alleine. Ne? So, okay. Ist alles drin. Ne? Aber im Großen und Ganzen sind die Personen wirklich, also die Sterbenskranken, sehr, sehr dankbar für eine Begleitung. Und die Angehörigen auch. Weil der Sterbende öffnet sich, also ich merke das ja aus meinen Begleitungen, die öffnen sich mir mehr, die trauen sich mehr, mir zu sagen, als ihren eigenen Angehörigen. Sodass ich auch manchmal so ansprechen muss, wenn der Fall eintritt, wie möchtest du beerdigt werden? Was, ne? Oder an was soll man denken? Was ist da?
Was denken Sie, woran das liegt?
Weil Tod immer noch ein Tabuthema ist und Angst. Und man hat es ganz oft bei Männern. Männer trauen sich nicht, mit ihren Frauen darüber zu sprechen. Frauen sind dann noch irgendwo anders. Ich habe zwei Männer erlebt, da war das toll. Der eine war mein Cousin, der hat sogar vorher, der kriegt das, der kriegt das, der kriegt das, so möchte ich das, ne? Und dann gab es hier mal in Küritz, der hat einen Mann, der hatte dann sogar seine Annonce schon geschrieben, der hatte seine Einladungskarten für die Beisetzung geschrieben, aber das sind große Ausnahmen.
Also gibt es da wirklich, das ist auch spannend für mich, also es gibt wirklich Unterschiede denn zwischen Männern und Frauen im Sterbeprozess?
Ja. Männer sterben auch schneller als Frauen.
Okay.
Ja, ein Vorteil für Sie mal, wenn
gut zu wissen, ist. Genau,
gut zu wissen. Ne? Ja, Frauen halten da sehr, sehr viel fest.
Okay. Also weil aus der Vergangenheit, also das ist ja auch etwas, worüber wir uns auch nochmal unterhalten werden, weil da mehr aus der Vergangenheit noch hängt oder was denken Sie?
Na gut,
Sie
da kommen wir würde ich nachher mal drüber sprechen, weil das ist dann der Bereich, wo ich ganz viel merke, ja, also wo ich dann ganz viel löse über Rituale, weil ja, also.
Dann wollen wir an der Stelle jetzt gar nicht spoilern, dann verweise ich auf die weitere Folge, die wir auf jeden Fall noch aufzeichnen werden, dass wir denn da, also geplant in der Folge 28, freuen Sie sich schon drauf, da geht es dann darum. Genau, aber zurück zum Hospizdienst. Ist sehr spannend, wie viele Begleitungen hat der Verein? Wissen Sie das?
Ja, ich weiß das, aber das ist wieder so eine Diskretion. Also darüber möchte ich nicht sprechen, aber ich könnte jetzt vielleicht mal erstmal noch ein bisschen was zu unserem Verein sagen, wie viele Mitglieder wir sind, wie das so abläuft.
Ja, das also, genau, also das wäre natürlich dann spannend, also wie so ein Verein überhaupt denn aufgebaut ist.
Ja, genau. So, da würde ich ganz gerne mal zu sagen. Die Gründung von unserem ehrenamtlichen Hospizverein war also am 24. Februar 2010. Also wir haben bald unseren 11. Geburtstag. Anlass war das JATS-Projekt, also von der Evangelischen Fachhochschule, Jung und Alt mit Zukunft in Zusammenarbeit mit der Stadt Küritz. Okay. Ja, sonst wäre das wahrscheinlich heute noch nicht. Also das war so ein Projekt und das wurde finanziert. Und da war eine Frau Anne Thümmers aus Berlin, die hatte dieses Projekt begleitet und bis zur Vereinsgründung uns da Unterstützung gegeben. Ne? Die Stadt hat sich da sehr kooperativ gezeigt. Also wir haben auch viel Fördermittel bekommen, sonst hätten wir das ja auch nicht machen können. Und wie jeder Verein haben auch wir einen Vorstand, Vereinsmitglieder und eine Vorstandsvorsitzende. Und das ist unsere Silke Waldburger, die ist schon seit Beginn dabei.
Seit Beginn?
Seit
also
Beginn.
Auch, okay.
Auch, ne? Jetzt in diesem Monat auch 11 Jahre.
Also es ist ja für mich, vielleicht zum Verständnis, ich halte es für eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und eine sehr intensive Aufgabe. Also, und wenn man da 11 Jahre mit dabei ist und Sie sind ja auch Gründungsmitglied, halte ich das wirklich für eine sehr herausfordernde Arbeit.
Also ich fand das auch interessant. Ich habe ja viele Kontakte und unter anderem war eine, die uns damals durch die Stadt zur Seite gestellt worden ist. Und wir waren vor, 2019, mein Gott, die Zeit, die rennt, in Israel. Und da hat sie mir so wirklich gesagt, also weißt du, Rita, ich hätte nie gedacht, dass das was wird und dass ihr durchhaltet. Ne? Ja, und inzwischen, da kommen wir noch hin, sind wir ja auch schon 45 Mitglieder, ne? Also 45 Hospiz-Begleiter. Das ist schon eine Leistung. Ne?
Genau.
Also wir haben uns etabliert hier. Also wir sind hier für die Kleeblatt-Region zuständig, bei Bedarf auch überregional. Ne?
Also Kleeblatt muss man jetzt vielleicht für die überregional erklären. Das ist jetzt Küritz, Wusterhausen,
Neustadt-Dosse.
Ne?
Ja, genau.
Also hier die,
wir sind aber auch bis Wittstock gehen wir, ne? Weil da war der Verein, wo der Verein noch nicht ist. Ich bekomme aber auch Anrufe von Havelberg. Ne? Da sage ich nicht, oh Gott, wir sind hier nur, ne? Geht mir nichts an. Also je nachdem. Wir haben uns wirklich gut etabliert, aber eigenartigerweise wissen immer noch nicht viele Menschen, dass es einen Hospizverein gibt. Und das ist wirklich, das kann man eigentlich gar nicht glauben, weil wir sind ganz oft in der Zeitung drin. Wir reden drüber, ne? Und ja, ich habe selbst ja schon jetzt 4 Buchlesungen gemacht, ne? Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die kennen das nicht.
Ne, Sie haben es vorhin aus meiner Sicht ganz treffend gesagt. Das ist noch ein Tabuthema. Also der Tod. Und damit beschäftigt man sich, glaube ich, ungern.
Geht mir ja nichts an, ne? So ungefähr. Ne?
Genau, also beziehungsweise kommt früher oder später eh. Aber man muss sich ja nicht damit beschäftigen.
Ja, also wie gesagt, wir sind 45 ehrenamtliche Begleiter. Und davon haben wir leider nur 3 Männer. Aber lieber 3 Männer als gar keine.
Das stimmt.
Ja, unser Büro befindet sich hier in Küritz in der Perleberger Straße 33 und wird von unseren 2 Koordinatoren geleitet. Das, die, wie gesagt, was wir vorhin schon gesagt haben, als Ansprechpartnerin zuerst erstmal hier fungieren. Thekla Köppen, die ist in Vollzeitbeschäftigung und immer noch unser Urgestein, Margit Günther, auch von Anfang an dabei. Ne? Und sie steht uns noch so als Rentnerin geringfügig zur Verfügung. Und da sind wir natürlich auch sehr dankbar, denn wenn wirklich Thekla mal krank ist oder wenn mal irgendein Urlaub oder so, ist der Verein halt eben immer besetzt. Wir sind davon abgegangen, tagtäglich eine Öffnungszeit zu haben. Also donnerstags ist das Büro geöffnet und ansonsten gibt es eine Telefonnummer. Zu jeder Zeit würde man denn absprechen können. Die Kollegen sind auch da, aber nicht immer regelmäßig, ne? Weil sie müssen ja auch rausfahren, die fahren ja auch zu Hausbesuche oder Absprachen. Ne? Also das ist schon ganz gut geregelt. Ja, und die, wie gesagt, die Koordinatoren schätzen ein, welcher Begleiter wo gehen kann. Dann bekommt man einen Anruf und wie auch immer. Mit mir haben sie die wenigste Arbeit. Ich glaube, wenn ich so sagen darf, da kannst du, ist nicht mal eine Handvoll, wie viel ich direkt über ein Hospiz bekommen habe.
Okay.
Weil ich kenne sehr viele Menschen, schon alleine durch meine Praxis oder durch Mundpropaganda. Also hier, man ruft, wenn man Rita Hagedorn haben möchte, ruft man bei mir an. Und informiere ich den Verein und sage hier, hallo, ich habe jetzt die Begleitung. Genau. Ne?
Das ist nämlich ein Punkt, das wahrscheinlich auch noch nicht ganz uninteressant ist, also wie ihre Tätigkeit bezahlt wird, beziehungsweise also wer das Ganze unterstützt. Sie sagt, die Stadt macht das hier in diesem Fall. Können Sie was dazu sagen?
Ja, kann ich was dazu sagen. Also wie finanziert sich unser Verein? Also das ist erstmal so, dass wir Ehrenamtlichen völlig kostenlos arbeiten. Wir bekommen kein Geld dafür. Okay. Das ist unsere Freizeit, ist ja, wir geben unsere Energie, unsere Zeit dazu. Und das Einzige, was wir bekommen, Fahrkostenerstattung. Also ne, sollte ich jetzt hier, wenn jemand begleitet, Neuropin oder so, Quatsch, Blödsinn, ja, Neuropin würde auch bezahlt werden, ne? Aber muss er nach Neustadt fahren oder muss er nach Wusterhausen fahren, dann würde er die Fahrkosten erstattet bekommen. Ne? Und ja, natürlich haben wir aber trotzdem noch ganz viel Kosten, ne, von unserem Verein. Wir haben das Büro, ne, wir haben die Koordinatoren mit ihren Personalkosten. Unsere Ausbildung ist nicht so preiswert. Ne? Also die Ehrenamtlichen, die werden ja ausgebildet. Das kostet auch ganz schön viel Geld. Weiterbildung kostet Geld, weil die Ehrenamtlichen, wir werden auch weitergebildet. Büro, wie gesagt, und alle Kosten, die noch so sind. Ja, woher bekommen wir unser Geld? Wenn eine Begleitung abgeschlossen ist, aber erst wenn die abgeschlossen ist, und da ist manchmal schon so, ne, du hast eine Begleitung, die geht manchmal einen Tag und dann hast du eine Begleitung, die geht 3 Jahre. Ne? Also ist alles möglich, ne? Und dann bist du 3 Jahre mehr oder weniger, ja, bist du dann zu Mustermann, sagen wir mal, Mustermann gegangen, ne? Aber der Verein kriegt dann wirklich definitiv erst Geld, wenn Herr Mustermann verstorben ist. Okay. Und dennoch nicht in dem Jahr und gleich, sondern immer erst in dem Folgejahr. Also jetzt, so wie jetzt, müssen die ganzen Nachweise zur Krankenkasse gegeben werden und daraufhin wird nach so einem Schlüssel, den die Krankenkassenverbände festlegen, bekommt unser Verein denn Geld.
Also das heißt, die Krankenkassen bezahlen dafür, für die Hospizarbeit, dann
Das Büro und dass die Kosten quasi bezahlt werden können. Ne?
Kann man sagen, wie viel das ist pro Fall oder darf man das sagen? Oder ist das von Hospizverein zu Hospizverein?
Es reicht nicht, deswegen sind wir auf Spenden angewiesen.
Okay, okay. Ja? Okay, also okay. Man kann es jetzt nicht, also ihr könnt es jetzt quasi nicht beziffern, dass es dann pro Fall eine Summe X gibt oder so. Nee. Mhm. Also weil es einfach immer unterschiedlich ist und
wird ja auch jedes Jahr so festgelegt oder ne, dann kommt es ja auch drauf an, was es gewesen oder so. Ne? Also das kann man nicht. Und ich hätte auch nicht
die Befugnis,
darüber zu sprechen, okay? Gut, und das wahre ich natürlich.
Ne? Dann lassen wir es an
der Stelle. Ja, aber wie gesagt, ich weiß so viel, dass es nicht reicht und dass wir auf Spenden angewiesen sind.
Okay.
Ja, und da sind wir natürlich sehr dankbar. Und deswegen sagen wir lieber nochmal ganz laut, wir sind auf Spenden angewiesen.
Ich glaube, das genau.
Wenn jetzt wirklich.
Es gibt so ja sicherlich auch ein Konto.
Es gibt
Ein Konto. Und deswegen, das könnten wir dann auch noch in den Shownotes dann verlinken.
Manchmal machen auch wirklich das Angehörige, wenn der Sterbefall war und dann, dass sie dann auch uns auch nochmal da für eine finanzielle Summe zur Verfügung stellen. Aber das geht dann von Minimum bis, also keine Angst, das sind hier nicht, wer weiß wie viele, Hunderte, aber damit zeigen sie dann auch ihre Dankbarkeit. Ne? Aber ist nicht bedingend, ne? Weil das wird auch nie jemand sagen, muss gespendet werden, ein Angehöriger, weil der Angehörige bekommt die Leistung kostenlos. So, dann bekommen wir auch Unterstützung durch die Stadt. Jetzt hat sich jetzt so ein bisschen so zurückgezogen. Hm. Die Stadt hat ja auch nicht mehr so viel Geld und wir sind ja quasi auch schon am Laufenden. Aber zu Anfang haben sie uns sehr viel unterstützt. Jetzt haben wir nochmal, glaube ich, vor 2 Jahren, ja, da war ich ja selbst mit bei, weil wir jetzt nochmal eine Ausbildung machen für Trauerbegleitung. Mhm. Da mache ich auch mit. Ne, und weil wir machen nur die Hospizbegleitung, aber nach dem Tod, die Trauerbegleitung, die ist auch sehr wichtig. Ne? Und da würden wir ganz gerne was aufbauen wollen bei uns im Büro. Und da hat uns die Stadt auch nochmal ein bisschen Geld zur Verfügung gestellt. Mhm. Ne, sind so außergewöhnliche Sachen. Und
ja, also quasi dann die Hinterbliebenen dann auch aufzufangen.
Ja, die Hinterbliebenen aufzufangen. Ja, und wo wir immer ganz doll dankbar sind, die Reiber macht ja immer so eine Wochen mit Punktevergabe. Da sind wir immer sehr gut. Manchmal sind wir an erster Stelle, manchmal zweiter, manchmal dritter, aber zumindest immer im vorderen Teil. Das ist auch immer sehr günstig für uns.
Also das heißt, von der Raiffeisenbank was?
Also die schütten ja immer irgendwo aus und dann kriegen immer Vereine. Die schütten auch für Vereine Geld aus.
Okay.
Und dann kann Kunde Müller-Meyer-Schulze sagen, dem Verein möchte ich. Ja, und wenn wir dann natürlich viel Fußballer haben oder Handballer oder die da ihr Konto haben, dann
Mannschafts- und Sportarten,
Aber trotzdem sind wir immer sehr erstaunt, wie viel für unseren Hospiz denn doch da gespendet wird. Mhm. Ne? Sind ja nicht alle Sportler. Gott sei Dank. Ja, die Rotarier haben auch schon öfter für uns gespendet. Ne? Okay. Das funktioniert auch. Jetzt neulich hatten wir mal hier von diesem Küritz Macht, diese, ne, die neue Vereinigung, die hatten dann auch uns was zukommen lassen, mhm. Das ist schon ganz gut. So, wir haben auch schon Kinoveranstaltungen selbst durchgeführt, wo wir dann auch auf Spenden hoffen. Ne, aber meistens waren die Kosten höher als Spenden.
Das, was reinkam.
Als okay. Was das reinkam, ne? Aber der Wille ist da und wir haben aber auch damit, wir sehen das auch als Werbung, ne? Damit machen wir uns ja auch bekannt. Mhm. Ja, und dann kann ich voller Stolz sagen, ich habe ja selbst, wie gesagt, auch 4 Buchlesungen gemacht mit meinem Buch. Die sind so doll eingeschlagen, da kam so viel Geld zusammen, damit haben wir nie gerechnet, ne? Weil ich wollte kein Geld, sondern ich habe gesagt, ich mache das für ein Hospiz, das ist auch sehr gut angekommen. Ja, und wie gesagt, dann gibt es auch kleine Dauerspender, ne? Die dann wirklich so sagen, hier 100 Euro oder 50 Euro, die das jedes Jahr machen.
Hm? Das ja. So. Ja, ne, da kommen dann aus verschiedenen Quellen ja, jo. Was zusammen. Aber kommen wir mal zurück, vielleicht auch zu Ihnen. Also warum machen Sie diese Tätigkeit als
warum? Ja.
Als Ehrenamtler mhm. oder jetzt als...
Gut, dann muss ich mal wirklich vorne anfangen. Das ist eigentlich mein Schicksal. Warum bin ich Hospizbegleiter 2004 geworden? Also ja. Tod war für mich das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Ich habe 4 Geschwister verloren. Sehr früh, relativ früh. Mhm. Ich habe mit 13 schon am Bett gesessen, mit 13, meine Schwester 2 Jahre mehr oder weniger im Krebsstadium so dahingesiegt. Ich war 15, als sie mit 13 verstorben ist. Ja, gut, dann ist noch ein Bruder verstorben, eine Schwester davor war schon verstorben. Und das richtig Schlimme war dann 1997, als mein Lieblingsbruder, den ich mehr oder weniger großgezogen habe, tödlich verunglückt ist. Auf dem eigenen Grundstück meiner Eltern. Und dann ist mir für mich die Welt zusammengebrochen. Also ich konnte Tod nicht hören, gar nichts. Aber der Verlust hinterlässt natürlich viele tiefe Wunden, Hilflosigkeit, unendliche Trauer, alleingelassen sein, das kennen viele. Ne? Allein der Gedanke sterben hat mich schauern lassen. Tod bedeutete zu der Zeit für mich Tod weg. Also nicht mehr da, nicht mehr greifbar. Trauer, Schmerz, mit niemandem darüber reden können. Das war für mich sehr schlimm, weil meine Eltern, wenn die 4 Kinder verloren haben, wie sollten die mein Bruder, der nur über war, und mich auffangen? Ne, das geht gar nicht. Mhm. Die haben ja selber nicht reden können. Ja, und wie das denn so das Schicksal sagen soll, heute sage ich immer, alles sollte so sein. Ne, damals hätte man das wissen sollen. Ja. Wäre wahrscheinlich leichter. Wie das Schicksal so sein sollte, durch einen Zufall, sollte ich dann 2004 Bestatterin werden und fand das vom Prinzip in Ordnung, weil ich kannte dieses Unternehmen ja schon von meinem Steuerbüro, das ich ja damals schon immer bearbeitet hatte. Das schlimmste Vorhaben, was das alles war, war dann aber wirklich zu sagen, ich mache das. Und wie schaffe ich das, wenn ich das Wort Tod nicht ertragen kann, ne? Und dann Bestatterin, ja, dann war ich eigentlich erstmal herzkrank. Ich wusste wirtschaftlich, ja, gestorben wird immer, das ist der Beruf, ne? Das ist sicherlich auch so, aber na gut, dann hat mir immer mal jemand gesagt, ja, wenn du nicht, wer denn? Du kennst Leid, du weißt, wie Leute damit, ne? Und du kannst Leute viel besser auffangen oder damit umgehen. Gut, okay, dann habe ich aber beschlossen, eine Hospizausbildung zu machen. Das sollte wohl so sein, dass da genau zu dem Zeitpunkt auch ein Artikel in der Zeitung war, in der Rupine Hospiz. Hospiz sucht Hospizbegleiter. Ja, und dann habe ich mich da gemeldet, bin auch angenommen worden, obwohl man mich nicht unbedingt haben wollte, weil man mir unterstellt hatte, muss ich wirklich sagen, ich komme ja nicht, als weil ich Hospizbegleiter mache, sondern weil ich als Bestatterin Tote haben möchte. Ja, so deutlich war das, ne? Und aber wie, dann habe ich gedacht, gut, ihr könnt ja sagen, was ihr wollt. Ich arbeite überregional, ne? Egal welcher Bestatter ist, das weißt du vorher nicht, ne? Weil das ist völlig. Ich bin dann eben stur geblieben und habe da trotzdem mitgemacht und weitergemacht. Und wie gesagt, ich bin da heute immer noch bei und bin ja schon seit 2009 nicht mehr Bestatterin. Ne? Also habe ich bewiesen, dass ich wirklich mit Leib und Seele Hospizbegleiterin bin. Besser kann man gar nicht beweisen. Nee, okay, also Ich habe dann die Hospizausbildung gemacht, um eigentlich wirklich dieses Thema Tod, meinen eigenen Schmerz zu verarbeiten, damit umgehen zu können. Ne? Und das hat mir wirklich, das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen hatte in meinem Leben.
Ja. Würden Sie das auch anderen empfehlen, diesen Weg?
Kann nicht jeder. Also ich habe ja hier viele, durch meine hauptberufliche Tätigkeit, viele Klienten. Und ich sehe, wer dazu geeignet ist oder nicht. Und durch meinen Tipp, so manchmal, ich sage, das wäre was hier so, ne? Da sind auch schon ein paar Begleiter jetzt durch meine Empfehlung, da sehe ich das. Aber ich sehe auch, dass viele das gar nicht machen können. Hm. Ne? Also du brauchst dazu schon wirklich, man muss sich da schon sehr arrangieren können.
Hm? Das ist ja quasi auch eine Frage, die ich auch auf meinem Zettel hatte. Was muss man mitbringen, um im Hospizdienst zu arbeiten, aus Ihrer Sicht?
Ja, was habe ich mitgebracht? Jetzt so. Den Willen zu helfen, Menschen zur Seite zu stehen, dass sie nicht leiden. So wie, also mein Beweggrund war ja, nicht zuzugucken, wie Menschen leiden, helfen. Ne? Also irgendeine Aufgabe zu haben, die sinnvoll ist, die mich selber aber auch stärkt. Und eine Hospizausbildung oder eine Begleitung macht auch stark. Die macht nicht nur schwach, ne? Die macht auch stark. Und du musst natürlich die Zeit zur Verfügung haben. Mit kleinen Kindern ist es nicht machbar, das kann man dann schon mal vergessen. Hast du gerade jemanden, der im Sterben liegt, brauchst du nie mit einer Hospizausbildung anfangen. Ne? Oder hast du gerade einen Trauerfall hinter dir, wo du nicht klarkommst, ist es auch nicht gerade so günstig. Obwohl ich zwei Frauen habe, die Kinder verloren haben, die hierher kamen, und die Kinder waren noch nicht mal so lange tot, die total zufrieden sind über diesen Weg, genau den ich, ne, wo ich gesagt habe, das ist ihr Weg. Deswegen, ne, sie mussten dieses durchleben, damit sie jetzt diesen Weg gehen. Die sind heute noch dankbar, dass ich ihnen den Tipp gegeben habe. Die sind da mit vollem Herzen dabei. Ne, die haben dadurch, dass du konzentrierst dich ja nicht mehr nur auf dich. Du siehst, es gibt ja noch ganz andere Schicksale.
Also, genau, man braucht quasi einen Blick auch für Menschen, oder?
Feinfühlig. Du musst ja auch feinfühlig sein. Du musst dich ja auch darauf einstellen lassen. Du darfst auch nicht abwerten. Du kannst irgendwie sagen, oh Gott, ne? Das geht nicht. Ne? Du musst dich ja schon auf jeden einstellen. Du kannst aber auch als Hospizbegleiter sagen, nein, da passt die Chemie nicht. Ne? Ja, das Recht haben wir, ne? Und das bringt keinem was, das bringt dem Begleiter nichts und da, wo du hingehst, auch nicht.
Ist Ihnen das schon passiert?
Bitte?
Ist Ihnen das selber schon passiert?
Einmal.
Einmal?
Einmal. Ja, wirklich einmal. Das kam vom Hospiz, war gut gemeint alles. War eine ganz tolle Familie, ne? Ich bin damit rausgefahren mit unserer Koordinatorin und habe immer gedacht, oh Gott, hier wird sie nicht. Hier wird sie nicht, obwohl ich selber ja als Kind auf dem Land groß geworden bin. Aber die Frau kam zu nichts. Die zwei Söhne und der Mann sind nicht aus dem Zimmer gegangen. Ich habe gemerkt, die Frau möchte was sagen. Die haben überhaupt nicht so das Gefühl gehabt, wir dürften jetzt auch mal rausgehen oder irgendwas. Ich kam mir da eigentlich, und mit meiner Art, ich muss dazu sagen, ich begleite ja anders. Und wenn ich eine Begleitung mache, dann ist mir das egal, ob sie eine, ja, das ist jetzt nicht überheblich, aber mich interessiert es ja nicht, ob sie eine Suppe heute Mittag gegessen haben. Mich würde interessieren, ob sie noch essen kann. Das ist ganz was anderes. Aber die Themen waren ganz anders. Ne? Weil die Männer waren im Vordergrund, nicht die Frau. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich passe da nicht hin.
Okay, dann.
Guck mal, ob du jemand anders hast. Ansonsten mache ich die Begleitung weiter. Ne? Ich hätte es weitergemacht. Aber dann hat es eine Alternative gefunden. Das hat dann gepasst. Aber die Frau hat dann ja eh nur noch 14 Tage gelebt.
Okay.
Ne, und ja, aber einmal ist mir das auch passiert. Hm?
Das ist ja menschlich, glaube ich.
Das ist menschlich. Das wäre ja auch, nicht schön, wenn ich jetzt hier gedacht hätte, na gut, ich gehe da hin, dann setze ich mir hin und dann, ne, das wäre ich nicht. Dann wäre ich ja nicht wirklich ich. Und einmal musste ich ablehnen, weil ich da gerade selber in einer ganz tiefen Begleitung gesteckt habe. Das war die hier im Krankenhaus, der Palliativ dann hier gelegen hat. Da kannte ich beide, den Mann und die Frau. Ne, und das hat mich so runtergezogen. Außerdem hatte ich da gerade mit meinen Zehenfuß ja so eine Probleme. Da ich gesagt, da kam hier so ein Anruf, den kannte ich. Das hat mir eine Seele leid, aber ich hätte den wirklich nicht mehr geschafft. Also das wäre dann über meine Kraft gegangen. Ne?
Also das nehme ich auch mit, dass man das auch selber auf dem Schirm haben muss, dass es kräftezehrend ist und dass man selber auch schaut, dass man diese Kräfte auch einteilt und weiß, wo die Grenzen sind, oder?
Ja, da war ich auch dankbar, denn oft kenne ich meine Grenzen nicht, aber da war ich dankbar. Ich habe auch ganz toll was für mich entdeckt, was mir hilft. Wir haben eine Sauna im Keller. Wenn ich eine Begleitung habe, ne, so, und du gibst da wirklich, und ich gebe da wirklich auch viel hin. Ich denke aber auch meine Kollegen, die da mit begleiten, ne, da gibst du sehr viel hin. Und dann bist du ja auch irgendwo emotional drin. Manchmal kommt ja auch noch alte Erinnerungen hoch, ne. Und dann habe ich eigentlich so für mich beschlossen, ich gehe definitiv mit zur Beisetzung. Denn ist für mich so wie zum Abschluss. Und danach gehe ich in meine Sauna. Und dann schwitze ich wie verrückt und stelle mir vor, ich schwitze alles aus, was ich da aufgenommen habe. Und das hilft mir.
Das ist also ein gutes Ritual, finde ich.
Ja, also das ist wirklich, ne, das ist generell nach der Beerdigung Sauna und dann ist das wirklich so, ne, du musst ja wieder Kraft schöpfen für das Neue.
Was war so das schönste Erlebnis, was Sie in Ihrer Arbeit im Hospizdienst hatten?
Ich habe sehr, sehr viele schöne Erlebnisse. Was mich unheimlich rührt, ist, wenn ich bei älteren Menschen am Bett stehe und die meine Hand nehmen und sagen, ich glaube, du bist ein Engel oder ich habe das Gefühl, du bist ein Engel. Das ist so rührend, ne? Das ist so, ja, das, also das kommt dann wirklich an, wo du sagst, boah.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich durfte es ja auch teilweise schon mal erleben. Aber wie gesagt, was das Thema angeht, würde ich gerne auf die Folge 28 verweisen.
Ich würde noch einen Satz dazu sagen. Also eine Begleitung ist ein Geben. Ne? Ja. Also für jeden. Egal, ne, ob das nur hier Rita ist oder ob das meine Kollegen sind. Begleitung und ist ein Geben. Wir geben Zeit, wir geben Energie. Es ist aber auch ein Nehmen, weil wir lernen. Keine Begleitung ist wie die andere. Wir lernen unheimlich viel fürs Leben. Und wissen Sie, was mir so unheimlich geholfen hat? Dass ich meins erstmal aufgearbeitet habe, meine Vergangenheit, ne? Und dass ich mir bewusst bin, wie dankbar ich sein kann, selbst wenn mir mal richtig was wehtut, ja, oder der Zahn, wie voll ist ja hier, die Zähne mir alles aus durcheinander gebracht haben. Es gibt Schlimmeres. Du lernst wirklich, das Leben mehr zu achten, dankbarer zu sein.
Das, ja, also eigentlich ein sehr schönes Schlusswort für unseren Podcast heute. Ich überlege gerade, gibt es noch etwas, was Sie unbedingt noch loswerden möchten, was jetzt den Hospizdienst angeht?
Wir suchen natürlich immer ehrenamtliche Begleiter. Ne? Das wird wahrscheinlich auch nicht aufhören, denn manche haben die Ausbildung gemacht, dann merken sie hinterher, ach, das ist doch nicht meins. Ne? Das wird es immer geben, in jedem Bereich. Und Zeit, wer hat schon immer Zeit? Ne? Das ist auch ein bisschen schwierig. Ja, dann kann ich nochmal sagen, die Spenden.
Ich glaube, das kam an.
Ja, ne? Und nur mal gucken, ob nur irgendwas ist, was so ganz wichtig ist.
Vielleicht darf man es verraten, Sie haben sich ja einen Spickzettel gemacht.
Ich habe mir einen Spickzettel gemacht, weil ich kenne mich. Ich kann anfangen zu erzählen. Ja. Weil, ja, und dann könnte ich hier 3 Stunden erzählen, ohne irgendwo aufzuhören. Und ich wollte wenigstens die wichtigsten Sachen bringen, ne?
Genau. Denn,
also nee, wir glaube, haben eine gute, doch, was ich noch nicht habe, wir haben eine gute Ausbildung. Wir genießen eine gute Ausbildung. Ne? Also die Ausbildung geht ja im Prinzip entweder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. Das bestimmen dann die Teilnehmer alleine, ne? Und machen sie das so ein bisschen kompakter oder ne, ein bisschen so weiter gezogen. Das machen die Teilnehmer alleine. Natürlich mit der Psychologin, ist ja auch eine Psychologin dabei und so weiter. Und wir werden auch, selbst wenn du dann der Hospizbegleiter bist, werden wir immer noch weiter ausgebildet, ne? Also Qualifizierung quasi. Wir haben da auch eine Psychologin, also wir würden selber auch eine Hilfe bekommen. Ne? Wir haben Supervision, machen wir 2-mal im Jahr. Ne? Weil wir müssen ja auch mal reden. Ne? Oder mal austauschen, wenn wir jetzt da. Ach, und was nur wirklich schön ist, im November machen wir dann immer so eine Verabschiedung. Vorher ist es ja leider ausgefallen. Jeder Begleiter zündet eine Kerze an für denjenigen, den er begleitet hat. Ne? Das ist irgendwie ein schönes Ritual. Ne? Und ja, und wie gesagt, und wir können uns auch austauschen. Wir haben aber auch Schweigepflicht. Also, ne, das ist wirklich eine Ehrensache, dass wir eine Schweigepflicht haben. Da sagt man nicht, da war das so oder da war das so, sondern geht es um die Begleitung, ne, von bis oder so. Ne, oder hat dich das emotional stark berührt oder nicht berührt? Hm. Ne, ist ja ein Unterschied. Ich sag mal, es ist eine ältere Dame, die da in Frieden gehen kann, dann sagst du, Gott sei Dank, durfte sie gehen. Ne? Oder ist das ein junger Mensch, der da leidet und wo du mit fieberst, ne? Hm. Ja, also. Hm. Und dann ist es immer noch mal eine schöne Geste. Ja, das war dann eigentlich mehr oder weniger mein Schlusswort, wenn Sie nicht noch eine Frage haben.
Das, was das angeht, danke ich Ihnen erstmal für den Teil des Gespräches. Ja, wenn es noch Fragen gibt, ich denke mal auch, dass Sie auch dann telefonisch zu erreichen sind. Das heißt, wir würden noch mal die Kontaktdaten vom Hospizverein jetzt in Küritz einfach noch mal in die Shownotes reintun. Und ich denke mal, auch wenn es jetzt überregional Fragen gibt, dann wissen Sie wahrscheinlich, wo man sich denn hinwenden kann.
Genau, und wir haben ja noch unsere Koordinatoren, die ganz doll begeistert sind, sicherlich, wenn da auch mal ein paar Fragen kommen oder so. Ne? Also das ist nicht nur, dass es hier einen Rita Hagedorn gibt, es gibt auch wirklich unsere Thekla Köppen und unsere Margret Günther, aber auch unsere Vorsitzende. Ja, selbst andere Hospizbegleiter werden auch bereit,
genau,
was zu sagen.
Schön, ja, dann erstmal vielen Dank und dann, ja, an
Sie als Zuhörer. Ich könnte vielleicht noch einen Hinweis geben. Ich habe gute Rückmeldung. Ich habe ein Buch geschrieben. Unter anderem habe ich auch über Sterbebegleitung, was sollte man da machen, ne? Oder so gute Tipps hin dazu gegeben. Und Sie wollten das ja dann reinstellen.
Das war jetzt, dann machen wir es an der Stelle schon, genau. Hilfe zur Selbsthilfe heißt das Buch von Einblicke und Erfahrungen von Rita Hagedorn.
Nee, Rita Akash, ja.
Oh.
Weil der Gedanke war mal, du hast schon, also ich habe so viel zu tun, mein Tag reicht nie aus, ne? Und wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen über 70 und wollte kürzer treten und deshalb habe ich das Buch geschrieben und habe dann extra Rita Akash, ja, weil ich war mal in Kashia in Italien, ja, in diesem Kloster und das war sehr beeindruckend, deswegen sollte mein Buch dieses Namen tragen, weil ich nicht wollte, dass in Deutschland mein Name überall Rita Hagedorn, weil ich habe schon so viel zu tun und deswegen Rita Akash, ja, das hat mich aber Unikrat gerettet,
weil okay, also die haben sich quasi eine zweite Identität zugelegt, um noch weitere 24 Stunden zu erhalten. Das ist natürlich auch eine Variante, sollte ich mir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle überlegen. Also Rita Akasha mit dem Buch ist, genau.
Genau, aber der Titel ist alles okay.
Genau, wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Und da geht es dann vor allem auch um die Sterbebegleitung, hatten Sie gesagt, dass man sich denn da noch ein wenig belesen kann. Aber mehr dazu, wie gesagt, ich spoilere an der Stelle schon mal Folge 28, da geht es dann mehr um Rita und ihre Profession. Genau. Soweit von mir für heute, für diese Woche. Wie gesagt, wenn Sie Lust haben, können Sie auch gern eine Rückmeldung auf diese Folge wieder geben in unserer Facebook-Gruppe unter info@betreut.de. oder bei Twitter bzw. Instagram. Wenn Sie natürlich dann auch den Kontakt zu Rita haben möchten, dann wir verlinken das natürlich auch. Dann können Sie natürlich auch direkt anschreiben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.